Guten Tag, ich begrüße Sie zu meiner 11. Vorlesung über moderne Philosophie. Bevor ich mit dem heutigen Vortrag beginne, erinnere ich mich etwas beschämt daran, dass ich ursprünglich auf dem Moodle angekündigt habe, ich würde für die Zeit nach Ostern mal so eine Collaborate-Sitzung einrichten, dass wir uns, bevor es einen ersten Prüfungstermin gibt, auch mündlich mal unterhalten können, soweit Sie daran interessiert sind. Ich möchte das halt jetzt etwas verspätet nachholen. Ich werde in den nächsten 2 oder 3 Tagen, also bis spätestens Sonntag, auf der Moodle-Seite zu dieser Vorlesung einen Termin angeben. Ich muss jetzt sowieso dann auch den Prüfungstermin freischalten, dass Sie sich anmelden können für die erste Prüfung in 2 Wochen. Und da schaue ich, dass wir vorher mit einem halbwegs vernünftigen Abstand nochmal so eine einstündige Unterhaltung für alle, die daran interessiert sind, einrichten können. In der letzten Vorlesung habe ich vor allem versucht, einen Eindruck von Charles Baudelaires Vorstellung von Moderne zu geben. Die Bedeutung Baudelaires für unser Verständnis von Moderne ist unbestreitbar. Aber es bleibt doch eine mögliche Einschränkung im Raum stehen. Ist das nicht allzu sehr nur auf die Kunst gemünzt? Was nützt uns das für unsere Auffassung von Philosophie? Das ist insofern berechtigt, dass man natürlich nicht sagen kann, wir übertragen einfach seine Vorstellung von dem Modernen in der Kunst, also die Modernität, das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, wir übertragen das auf die Philosophie. Das geht nicht, aus vielen verschiedenen Gründen nicht. Einer wäre, weil wir für diese Begriffe keine greifbare Verankerung auf der anderen Seite, also in der Philosophie haben. Jedenfalls nicht so augenscheinlich, wie sich der Begriff der Klarheit bei dem Zusammenhang zwischen Wiener Kreis und Bauhaus angeboten hat. Da konnten wir dann auch sehen, dass dieser Begriff der Klarheit im Aufbau und im Ausdruck auch einen Hintergrund in der Geschichte der neueren Philosophie als ein technischer Terminus hat. Sowas haben wir hier nicht. Also man könnte was finden, aber wir haben es nicht so greifbar. Zum anderen ist das aber auch deswegen nicht möglich, nicht sinnvoll, weil ja gar nicht ersichtlich ist, was diese Vorstellung Baudelaires von Kunst und Schönheit für die gegenwärtige Kunst bedeutet, für die Kunst unserer Zeit, was für Zusammenhänge da bestehen. Man weiß, dass da Wellen von avantgardistischen Auffassungen der Kunst und Infragestellung des Avantgardismus und übereinander hinweggegangen sind. Also trotzdem meine ich, diese Reserven gegen eine direkte Übertragung sollten uns nicht überhaupt davon abhalten, der Frage, was bringt uns das für eine Konzeption von moderner Philosophie, nachzugehen. Wir wissen ja, dass es auf der anderen Seite unbegründete Naivität wäre, zu glauben, man könnte die Frage nach der Modernität von Philosophie ohne Bezug auf irgendein woraufhin modern beantworten. Und ich habe dann doch vor allem zeigen wollen, dass diese Frage des woraufhin wird Modernität beurteilt, niemals vorschnell beantwortet werden darf. Dazu hat insbesondere das Beispiel mit der Modernität des Wiener Kreises gedient. Dort sieht man ja leicht und auf den ersten Blick, dass so ein Bezugspunkt die Wissenschaft ist, die fortschrittliche Wissenschaft. Aber wie es zu dieser Auffassung der Wissenschaft als fortschreitend kommt und vor allem, wie es dazu kommt, dass in dieser Fortschrittlichkeit etwas Verallgemeinerbares gesehen wird, womit sich die Philosophie und die Kunst und bestimmte soziale Bewegungen identifizieren können. Das hat sich als eine sehr komplexe Angelegenheit erwiesen, in der einige Faktoren im Spiel waren und wohl auch mehr oder weniger unterschwellig geblieben sind, die man gar nicht registriert, wenn man nur die Orientierung an der Wissenschaft als solche wahrnimmt oder womöglich überhaupt nur von Wissenschaftsgläubigkeit der Kunst oder irgendeiner Ideologie spricht. Vorige Woche zum Beispiel habe ich so einen schrittweisen Übergang von Neuheit der Erkenntnis, geschichtliche Positionierung der Erkenntnis und zeitliche Positionierung der Erkenntnis skizziert. Und da schien es durchaus denkbar, dass die anschlussfähige Vorstellung von fortschreitender Wissenschaft aus einer Auseinandersetzung über die Kunst stammt, aus dem speziellen von Perrault gebrauchten Argument für die Überlegenheit der modernen, das ist damals noch der aktuell zeitgenössischen Kunst. Also warum soll dann nicht die Modernität von Philosophie nach dem Maßstab der Kunst beurteilt werden? Man muss nur, wenn man das einlösen möchte, genauer hinsehen, wie sich in der Kunst das Szenario von Fortschritt, Neuheit, Modernität gestaltet und entwickelt hat. Und da liegt dann zwischen der Debatte, in der Charles Perrault engagiert war, und den kritischen Texten von Baudelaire ein Abstand von mehr als einem radikalen Bruch. So wie vielleicht auch in dem Abstand zwischen Baudelaire und der Kunst des späten 20. und des 21. Jahrhunderts. Man muss sich jene Definition Baudelaires genau ansehen. Und man muss beachten, was an nicht unmittelbar sichtbaren Voraussetzungen in sie eingegangen ist, um ihre Bedeutung für unsere Hauptfrage nach der Modernität von Philosophie einschätzen zu können. Ein erster Schritt dazu könnte die Einsicht sein, dass diese Definition des Modernen als das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige nicht selbstständig ist. Ich meine, man muss beachten, dass sein Gedanke an jener Stelle ja gar nicht dem Modernen als solchen gilt, sondern dem Begriff des Schönen und speziell dem Begriff der Kunst als derjenigen Agentur, die das Schöne hervorbringt. Ich meine, wenn jemandem das nicht völlig einleuchtend erscheint, erinnere ich Sie an die Passage über die Schminke, wo ja die Kunst zur alleinigen Ressource für das Schöne erklärt wird. Also jetzt das ganze Zitat noch einmal. Ich beginne. Die Modernität, das ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unwandelbare ist. Ende des Zitats. Also diese Dualität, die sowohl in der Kunst wie auch im Schönen liegt, diese Dualität von dem ewig Unwandelbaren und dem vorübergehenden Flüchtigen, Zufälligen, das ist die eigentliche Botschaft. Und von daher wird es natürlich sofort fraglich, ob Modernität nicht prinzipiell nur ein Element an diesem dualen Ganzen ist. Ob sie also negativ gesehen vielleicht gar keine selbstständige Substanz aufzuweisen hat, kein Choriston ist. Genauso wie auf der anderen Seite natürlich das Ewige nur eine ausgetrocknete Abstraktion wäre außerhalb dieser Verbindung. Das Entscheidende bei der Sache ist natürlich die Art der Verbindung, dass er das als ein Werden sieht, im Übergang, im Übergehen des einen ins andere sind sie verbunden. Also wenn wir mit Baudelaires Erklärung der Modernität etwas für unsere Frage bezüglich der Philosophie anfangen wollen, dann müssen wir von diesem Konzept ausgehen, dass Suchen einen Grad komplexer ist als die einfache Suche nach einem Pendant für den Begriff des Flüchtigen. Ein Pendant, das sozusagen philosophische Weihen hätte. Wir müssen von diesem komplexeren Konzept ausgehen. Sonst, wenn wir uns nur an das Moment des Flüchtigen, des Modernen als Flüchtigkeit klammern, dann würden wir auf derselben rein stilistischen Ebene bleiben, wie wenn wir das Streben nach Klarheit in der Architektur und der Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts schon als Zeugnis der Modernität von beiden gelten gelassen hätten. Diese Dualität, die im Antikwerden des Flüchtigen liegt, das ist noch nicht sehr viel, das bringt uns noch keine Antwort, aber als Ausgangspunkt ist das unerlässlich. Und der nächste Schritt von diesem Punkt aus, das ist dann die Einsicht, dass dieser Übergang des Flüchtigen in das Antike eben eine Signatur der modernen Wahrnehmung überhaupt ist und nicht nur sozusagen gültig ist für das Schöne, für die Kunst, die das Schöne zu verantworten hat, sondern eine Signatur der modernen Wahrnehmung überhaupt. Und das ist es, was Walter Benjamin am Baudelaire verstanden und auch auf seine eigene Weise vertieft hat. Das ist das Interessante an der Stellungnahme und das ist der Grund des Interessanten an der Stellungnahme Benjamins zu Baudelaire. Bei Benjamin selbst kommt es ja auch indirekt zum Ausdruck, wenn er sagt, Anfang des Zitats, die Theorie der modernen Kunst ist in Baudelaires Ansicht von der Moderne der schwächste Punkt. Ende des Zitats. Die Stärke ist das, was diese Ansicht über die Moderne generell sagt, was diese Ansicht Baudelaires über die moderne Kunst, über die moderne Wahrnehmung generell sagt. Und genau diesen Aspekt hat Benjamin selbst in unzähligen Reflexionen der Passagenschrift aufgegriffen und vertieft. Das nachzuvollziehen, also dieser zweite Schritt. Und dabei sollte es keine so besonders große Rolle spielen, ob das Urteil über Baudelaires Theorie der modernen Kunst zu rechtfertigen ist, genauso wenig wie bei der Feststellung über das Fehlen einer Auseinandersetzung mit der Antike. Da, ich habe das schon letztes Mal gesagt, unterstellt er ja Baudelaire eine Vorstellung von Antike und Moderne als verschiedenen Epochen, die in dieser Form bei dem Dichter eigentlich nicht nachweisbar ist. Den Hintergrund dafür, dass das bei ihm eigentlich gar keine solche Rolle spielt, den Hintergrund dafür habe ich skizziert als Ablösung des Romantischen von seiner eigenen und ursprünglichen Bedeutung als Epoche und stattdessen der Wendung zum Aktuellen. Das waren diese Zitate von Stendhal. Man erkennt Benjamins Aufnahme baudelaireischer Motive und die eigene Art, wie er sie weiterdenkt, zum Beispiel in der Nummer 14 der geschichtsphilosophischen Thesen. Ich beginne das vorzulesen. Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von jetzt Zeit erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine mit jetzt Zeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die französische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das alte Rom genauso, wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat. Ende des Zitats. da sieht man genau, wie er Baudelaires Gedanken von der Bindung der Antike an ein Jetzt aufnimmt, aber auf eine bestimmte und sehr konsequente Weise verdreht. Denn hier bei Benjamin wird eine Vergangenheit mit Jetztzeit aufgeladen, die als Antike schon angesprochen werden konnte, die schon vorher sozusagen als Antike im Horizont war, die, wie er sagt, zitiert werden konnte. Auch die Mode wird nicht einfach als das flüchtig Aktuelle verstanden, sondern birgt in sich eine Sensibilität für das vergangene Aktuelle. An einer Stelle des Baudelaire-Komplexes in der Passagenschrift wird das auch in der Tendenz der Interpretation deutlich. Also da wird das als eine Linie in der tendenziösen Interpretation sichtbar. Das beginnt: Es ist sehr wichtig, dass das Moderne bei Baudelaire nicht allein als Signatur einer Epoche erscheint, sondern als eine Energie, Kraft deren diese unmittelbar der Antike sich anverwandelt. Ende des Zitats. Also er sieht das genau umgekehrt, als Baudelaire die Sache gesehen hat. Das ist aus dem nicht so ohne weiteres herauszulesen. Das ist eine, vielleicht eine sehr inspirierte und produktive Interpretation. Bei Baudelaire entsteht das Antike aus dem Modernen. Bei Benjamin interpretiert ihn so, dass man da schon vorher ein Antikes zitieren kann, das mit dem Jetzt des Augenblicks, in dem wir das tun, aufgeladen wird. Solche Differenzen sind sehr wichtig, wenn man Walter Benjamins eigenes Verständnis von Geschichte thematisiert und das, ein grundlegendes Verständnis von Geschichte, war ja für Baudelaire gar kein explizites Ziel. Vorstellungen von Geschichte spielen bei ihm eher nur im Hintergrund eine Rolle. Die große Gemeinsamkeit dieser beiden Positionen, die sozusagen um den Punkt, um den Angelpunkt dieses Jetzt-Begriffs gedreht sind gegeneinander. Die große Gemeinsamkeit ist eben die Verbindung von Antike und Jetzt. Das wird noch einmal deutlich in der Nummer 16 der geschichtsphilosophischen Thesen. Ich lese auch hier wieder vor. Beginn. Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die Gegenwart, in der er für seine Person Geschichte schreibt. Der Historismus stellt das ewige Bild der Vergangenheit, der historische Materialist eine Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht. Er überlässt es anderen bei der Hure, es ware mal, im Bordell des Historismus sich auszugeben. Er bleibt seiner Kräfte Herr, manns genug, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen. Also, diese stillstehende Gegenwart, ne? Stillstehende Gegenwart, das ist das Gegenstück zu dem, was bei Baudelaire der Moment jenes Werdens zur Antike war. Wenn Benjamin seinerseits von dem Jetzt der stillgestellten Gegenwart sagt, es sei nicht Übergang, dann ist das kein Einspruch gegen Baudelaires Werden oder Übergang. Denn Benjamin meint eigentlich nur, nicht einzuordnen in den chronologischen Übergang von einem Zeitpunkt zum nächsten. Dass er das auch bei Baudelaire erkennt, dafür kann man vielleicht auch eine Stelle aus dem Passagenwerk zitieren. Den Weltlauf zu unterbrechen, das war der tiefste Wille in Baudelaire. Ende des Zitats. Aber Benjamin erkennt seinerseits durchaus auch ein dynamisches Element in seiner Konzeption dieses stillstellenden Jetzt an. Dieses dynamische Element bezeichnet er mit dem Begriff des Aufblitzens. Also insofern kann man nicht sagen, dass er mit diesem Stillstehen, wenn es als Aufblitzen ja gedacht ist, dass er mit diesem Stillstellen sozusagen einen Einspruch gehabt hätte, dass das schon ein Einspruch wäre gegen das, was Baudelaire als den Übergang des Vergänglichen ins Antike bezeichnet. Also diese Vorstellung des Aufblitzens, die hätte auch von Baudelaire verwendet werden können. Ich lese da den Anfang der Nummer 6 der geschichtsphilosophischen Thesen vor. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Also fundamental oder sagen wir in das Zentrum dieses ganzen Gedankens, dieser Überlegungen, dieser vergleichenden Überlegungen, in das Zentrum von allem dem gehört natürlich auf der Seite Walter Benjamins der Begriff des dialektischen Bildes gestellt. Ich lese Ihnen da jetzt die ganz berühmte Stelle vor aus dem Passagenwerk. Also ich habe da diese Ausgabe der gesammelten Schriften herausgegeben von Tiedemann. Da ist das im ersten Band auf der Seite 591. Ich beginne das Zitat. Das dialektische Bild ist ein aufblitzendes, so als ein im Jetzt der Erkennbarkeit aufblitzendes Bild ist das Gewesene festzuhalten. Die Rettung, die dergestalt und nur dergestalt vollzogen wird, lässt sich immer nur an dem im nächsten Augenblick schon unrettbar Verlorenen vollziehen. Also das ist sozusagen die Beziehung zwischen diesem mit Jetztzeit aufladen und als Jetztzeit diesen Moment, in dem das geschieht, fassen können. Ich habe das sowieso schon gelesen, was ich lesen wollte. Ich lese Ihnen noch eine zweite Stelle vor. Das ist in dieser Ausgabe auf Seite 576 und dann auch noch auf 577. Da kommt das auch wieder vor und ist ein bisschen ausführlicher und nicht nur so in dieser prägnanten Kurzfassung fassbar. Nicht so ist es, dass das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit anderen Worten, Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesenen zum Jetzt dialektisch, ist nicht Verlauf, sondern Bild, sprunghaft. Nur dialektische Bilder sind echte, das heißt nicht archaische Bilder. Und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die Sprache. Da lese ich Ihnen noch was vor auf der gegenüberliegenden Seite beginnt das. Was die Bilder von den Wesenheiten der Phänomenologie unterscheidet, das ist ihr historischer Index. Diese Bilder sind durchaus abzugrenzen von den geisteswissenschaftlichen Kategorien, dem sogenannten Habitus, dem Stil und so weiter. Der historische Index der Bilder sagt nämlich nicht nur, dass sie einer bestimmten Zeit angehören, er sagt vor allem, dass sie erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit kommen. Und zwar ist dieses zur Lesbarkeit gelangen ein bestimmter kritischer Punkt der Bewegung in ihrem Innern. Jede Gegenwart ist durch diejenigen Bilder bestimmt, die mit ihr synchronistisch sind. Jedes Jetzt ist das Jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit. In ihm ist die Wahrheit mit Zeit bis zum Zerspringen geladen. Wir bekommen eine Andeutung, wie sich diese Idee weiterentwickeln ließe an einer anderen Stelle, die mir sehr, sehr wichtig ist, auf die ich dann später auch noch einmal zurückkommen werde. Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das Stillstellen der Gedanken. Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische Bild. Es ist die Zäsur in der Denkbewegung. Ihre Stelle ist natürlich keine beliebige. Sie ist mit einem Wort da zu suchen, wo die Spannung zwischen den dialektischen Gegensätzen am größten ist. Demnach ist der in der materialistischen Geschichtsdarstellung konstruierte Gegenstand selber das dialektische Bild. Es ist identisch mit dem historischen Gegenstand. Es rechtfertigt seine Absprengung aus dem Kontinuum des Geschichtsverlaufs. Also, auf dieser Stelle, Sie können sich ja denken, für wie wichtig ich diese Stelle halte, weil hier ja doch eine Verallgemeinerung, weil hier doch klar wird, dass dieser nächste Schritt uns wirklich näher bringt, einer Möglichkeit, die vom Baudelaire ausgehenden Gedanken jetzt nutzbar zu machen für unsere Frage nach dem, was in der Philosophie so eine Vorstellung des Modernen bedeuten könnte. Der Punkt, wo Benjamins Interesse an der Geschichte und das von Baudelaire am Schönen, der Punkt, wo die sich strukturell am ehesten decken, das ist Benjamins Begriff der Urgeschichte. Dazu lese ich Ihnen jetzt noch zwei Stellen aus dem Passagenwerk vor. Die erste beginnt so: Das urgeschichtliche Moment im Vergangenen wird, auch dies, Folge und Bedingung der Technik zugleich, nicht mehr wie einst durch die Tradition der Kirche und Familie verdeckt. Tradition als Verdeckung. Der alte prähistorische Schauer umwittert schon die Umwelt unserer Eltern, weil wir durch Tradition nicht mehr an sie gebunden sind. Die Merkwelten zersetzen sich schneller, das Mythische in ihnen kommt schneller, krasser zum Vorschein, schneller muss eine ganz andersartige Merkwelt aufgerichtet und ihr entgegengesetzt werden. So sieht unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Urgeschichte, das beschleunigte Tempo der Technik aus. Und dann setzt er dahinter ein Wort, zu dem ich nichts mehr sagen werde, das natürlich zu unserem Thema nicht unwichtig wäre, das Wort Erwachen. Und noch eine zweite Stelle dazu, die beginnt so: Urgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die hätte kein Interesse, wenn man es so versteht, dass im Bestand des 19. Jahrhunderts urgeschichtliche Formen sollten wiedergefunden werden. Nur wo das 19. Jahrhundert als originäre Form der Urgeschichte würde dargestellt werden, in einer Form also, in welcher sich die ganze Urgeschichte in solchen Bildern neu gruppiert, die im vergangenen Jahrhundert zuständig sind, dort hat der Begriff von einer Urgeschichte des 19. Jahrhunderts seinen Sinn. Man muss die spezielle Absicht erkennen, mit der dieser Begriff der Urgeschichte von dem der Epoche und auch von dem der Vergangenheit, oder man könnte auch sagen von irgendeiner beliebigen Epoche der Vergangenheit, unterschieden wird. Die Urgeschichte Benjamins ist keine Epoche. Das Urgeschichtliche ist ein Moment im Vergangenen, sagt er. Und dass es sichtbarer wird unter den Bedingungen der modernen Technik und nicht mehr so durch Tradition verdeckt, das macht es dem ähnlicher, was Baudelaire unter Antike verstanden hat, auch wenn es nicht ganz dasselbe ist. Also was ich sagen will, ist das, dass Benjamins Auffassung der Antike als eine Epoche, die man zitieren kann, entspricht nicht dem, was Baudelaire unter Antike versteht, wenn er es als das bezeichnet, was in einer Transformation des Flüchtigen erst wird. Das, was dieser Baudelaire'schen Vorstellung von Antike mehr entspricht, ist Benjamins Begriff der Urgeschichte. Also etwas, was sozusagen unter bestimmten Bedingungen leichter und schneller sozusagen an die Oberfläche gerissen werden kann. Das 19. Jahrhundert und frühere Epochen nicht als in der Zeit aneinandergereiht verstanden, sondern das 19. Jahrhundert als Urgeschichte werden oder Urgeschichte geworden sein. Ist nicht dasselbe, aber ich glaube, man darf wirklich eine gewisse Affinität zu Baudelaires Antike feststellen. Diese Urgeschichte, die ja das Passagenwerk sein will, wäre vergleichbar mit Baudelaires Ausdrücken für das Antikwerden des 19. Jahrhunderts, wenn er über Victor Hugo spricht, der sich ja überhaupt nicht auf die Antike, sondern eben auf das Mittelalter im 19. Jahrhundert bezieht und trotzdem nicht nach Baudelaires Auffassung ein Antikwerden beschreibt. Also das ist doch ziemlich genau das, was oder trifft ziemlich konvergiert sehr stark mit dem, was Benjamin unter der Urgeschichte des 19. Jahrhunderts versteht. Das, glaube ich, wäre wirklich ein Schritt weiter in Richtung auf eine Vorstellung von Philosophie hin, die sich daraus aus dieser Konstellation fassen ließe. Ein nächster Schritt, der dritte in dieser Sequenz, könnte getan werden, wenn man die besondere Bedeutung des Begriffes Bild in diesem Kontext analysiert. Dass diese Fragestellung, Aufgabenstellung Sinn macht, kann ich ja durch die Stelle aus dem Passagenwerk belegen, die ich schon vorgelesen habe heute. Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das Stillstellen der Gedanken. Wo das Denken in einer von Spannung gesättigten Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische Bild. Da ist ganz klar vom Denken als solchen die Rede und von der eminenten Bedeutung des dialektischen Bildes als Stillstellen der Denkbewegung, als Unterbrechen, Aufbrechen der Bewegung des Denkens, aufblitzen lassen. Mit einem Wort, die Bedeutung des dialektischen Bildes als das Jetzt, die Aktualisierung des Denkens und jetzt nicht nur einer spezifischen historischen Wahrnehmung vielleicht. Meines Erachtens ist es ganz richtig, diese Notizen in einem Komplex der Fragmente, die das Passagenwerk ja bilden, in einem Komplex zu positionieren, der Erkenntnistheorie betitelt ist. Im Bild erstarrt das Denken, lässt es ein urgeschichtliches Aufblitzen, herausgesprengt, wie er sagt, aus dem Verlauf, und zwar aus dem Verlauf der Geschichte, genauso wie aus dem Verlauf einer kontinuierlichen Denkbewegung, die sich an Begriffsähnlichkeiten, an argumentativen Figuren entlang bewegen würde, herausgesprengt aus dem Verlauf in dieser doppelten Bedeutung. Also zugleich erfährt das Denken diese Unterbrechung als seine eigene Aktualisierung, sein eigenes Jetztsein. Ich glaube schon, dass man an diesem Punkt von einer Konzeption von Modernität der Philosophie sprechen kann, die in Benjamin drinnen steckt. Speziell auch deshalb, weil wir hier eine Anknüpfung nachvollziehen können an jene Wandlung der Modernitätsvorstellung, die von der romantisch-epochal gedachten Moderne zu der Moderne als irreduzible Aktualität geführt hat. Und es ist meines Erachtens auch heute noch eine lohnende Aufgabe, darüber nachzudenken, wie sich diese Idee von einer Unterbrechung des diskursiven Denkens durch das Bild vertiefen ließe. Wir haben davon wenig konkrete Vorstellungen. Wir müssten das Bild auf jeden Fall ohne seine repräsentative Dimension denken. Also wir dürften es nicht als Abbild denken von vornherein. Wir müssten es zweitens als eine reine Konstellation denken. Und drittens und vor allem, das ist das Schwierigste, das Bild in einem eigentümlichen, sozusagen für das Bild charakteristischen und nicht von woanders her erborgten Bezug zur Zeit. Dieses Jetzt, das mit Benjamins Vorstellung eines Aufblitzens des Bildes in Anspruch genommen wird, ist nicht die abstrakte Vorstellung der Grenze der Bewegung, die die ganze Geschichte der Philosophie dominiert hat, sondern so etwas wie ein Kondensat geschichteter, und das heißt bei ihm eben auch geschichtlicher, Zeit. Es ist ganz klar, dass das jetzt zwar keine Kunsttheorie ist, obwohl es mit dem Anstoß durch Baudelaire zusammenhängt, aber ästhetische Erfahrung im weiteren Sinn sehr wohl. Das Besondere daran ist allerdings, dass es hier nicht um eine Trennung, Unterscheidung des Intuitiven vom Diskursiven geht und auch nicht um die Suche nach irgendeinem Begriff, der ihre Vereinbarkeit, die Vereinbarkeit des Intuitiven und des Diskursiven auf irgendeine Weise vorstellbar macht oder vielleicht auch als notwendig erweist, wie Kants Begriff des Schema, sondern darum, dass im Denken selbst die Erfahrung des Konkreten, des Individuellen, Einzigartigen gemacht werden muss. Freilich nicht als Entwicklung dessen, was es, das Denken nämlich, von Anfang an war, wie bei Hegel, sondern eher als Befreiung, als Anfangen lassen dessen, was es nie war oder was es noch nie wirklich war. Da würde dieser Begriff Urgeschichte eben als Leitfaden dienen können. Ich habe in der vorigen Woche einmal etwas über den Zusammenhang des von mir sogenannten Generationenmodells der Geschichte mit dem Begriff der Tradition gesagt. Das war nicht als Beitrag zur Klärung des Traditionsbegriffs gedacht, sondern das war nur ein Hinweis auf seine mögliche Bedeutung im Zusammenhang dieser Geschichtsauffassung. Aber wenn man sich unter Tradition sowas vorstellt wie eine entwicklungsfähige, selbstständig so quasi über unseren Köpfen weiterlebende Instanz jenseits des Wechsels der Generationen, dann liegt es natürlich nahe, das mit Hegels Vorstellung vom objektiven Geist in Verbindung zu bringen. Da ist es aber, wenn man diese Assoziation hat, unbedingt wichtig, sofort die Abweichung zu sehen, festzuhalten. Die liegt in Hegels Vorstellung von Entwicklung als einem dialektischen Prozess. Das heißt, als einem Prozess, was heißt das hier? Als einem Prozess, in dem die einzelnen Stufen nicht einfach Entwicklungen auseinander im Sinn von Lehr- und Lernprozessen sind, so wie ich das letztes Mal beschrieben habe, sondern wo auf den einzelnen Stufen jeweils eine eigene, immanente Widersprüchlichkeit entwickelt wird und erst, also wo die Entwicklung sozusagen in der einzelnen Stufe eine Entwicklung von Widersprüchlichkeit ist und erst die Krise dieser Widersprüchlichkeit, wenn ich so sagen darf, weil das ist kein Ausdruck, den Hegel dafür verwenden würde, erst die Krise dieser Widersprüchlichkeit hebt den Prozess auf eine neue Stufe. Und von dieser Idee muss man jetzt noch einmal die Benjamins unterscheiden von dem Katastrophencharakter des Fortschritts, wie das ja nicht nur in der Angelus Novus These artikuliert wurde, sondern zum Beispiel besonders drastisch in dem Passagenwerk in meiner Ausgabe auf Seite 592 habe ich da zwei Stellen. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Und dann auf derselben Seite ein bisschen weiter unten eine Stelle, die mir auch ganz, ganz besonders wichtig ist. Ich beginne. Die Würdigung oder Apologie ist bestrebt, die revolutionären Momente des Geschichtsverlaufes zu überdecken. Ihr liegt die Herstellung einer Kontinuität am Herzen. Sie legt nur auf diejenigen Elemente des Werkes Wert, die schon in seine Nachwirkung eingegangen sind. Ihr entgehen die Stellen, an denen die Überlieferung abbricht und damit ihre Schroffen und Zacken, die dem einen Halt bieten, der über sie hinausgelangen will. Ende des Zitats. Ihr entgehen der kontinuierlichen Betrachtung oder Auffassung des Geschichtsverlaufs, entgehen die Stellen, an denen die Überlieferung abbricht und damit ihre Schroffen und Zacken entgehen dann, die dem einen Halt bieten, der über sie, über diese Überlieferung hinaus gelangen will. Zu der zweiten dieser Notizen sollte man auch noch dazu lesen, dass Apersu aus seiner sogenannten Definition historischer Grundbegriffe, die ersten zwei Definitionen lauten so: die Katastrophe, die Gelegenheit verpasst zu haben, der kritische Augenblick, der Status quo droht erhalten zu bleiben. Wenn man das mitliest, also diesen Gedanken, die Katastrophe ist es, die Gelegenheit verpasst zu haben, dann wird nämlich der Zusammenhang klar zwischen dieser Idee der Katastrophe oder des Bruches und dem, was im dialektischen Bild wahrnehmbar wäre. Die Stellen, an denen die Überlieferung abbricht und damit ihre Schroffen und Zacken, die dem einen Halt bieten, der über sie hinausgelangen will, das würde abgedeckt in einer kontinuierlichen Betrachtung. Das wäre eine tolle Stelle, um einen Vergleich mit Nietzsches Vorstellung von Genealogie anzustellen und auch natürlich mit dem Weiterführen dieser Gedanken bei Michel Foucault. Zu diesem Themenkomplex insgesamt, den ich da jetzt skizziert habe, können Sie mit Nutzen Habermas lesen, einen Text, ein Subtext, sogar ein Exkurs zu Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen, der findet sich in der ersten Vorlesung in diesem Band, der philosophische Diskurs der Moderne, der ja zu ihrer Pflichtlektüre gehört. Ich sage Ihnen dann in der nächsten Vorlesung oder auf Nachfrage bei dieser Besprechung, die ich Ihnen da in Collaborate anbiete, auf welche von diesen Vorlesungen in dem Habermas Buch Sie besonders achten sollten. Also das war diese Assoziation mit Nietzsche und Foucault und dem Gedanken der Genealogie im Gegensatz zu dem Gedanken der Genese oder einer kontinuierlichen genetischen Beschreibung. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Eine andere Assoziation zu Benjamins dialektischem Bild und seiner erkenntnistheoretischen Bedeutung, auf die es mir hier besonders ankommt, ist natürlich der Gedanke vom angestoßenen Denken bei Gilles Deleuze in dem Kapitel über das Bild des Denkens in Differenz und Wiederholung. Da muss man nur, wenn man das in Beziehung setzt, unbedingt terminologisch umdenken, weil die Worte anders gebraucht werden, weil bei Deleuze dieses Bild des Denkens gerade nicht das Unterbrechende, sondern das kontinuierlich Leitende ist, dieses Bild, dem ein Denken sich verpflichtet fühlt. Und das Chaosartige des Benjaminschen dialektischen Bildes wird dort nur bezeichnet auch als Schock oder als der Anstoß von außen. Aber wenn man diese rein terminologische, oberflächliche Veränderung verstanden hat, dann sieht man deutlich eine gewisse Übereinstimmung in der Sache. Das Denken, das immer nur weiterdenken will, indem es einem vorgefassten Bild von sich selbst konform bleibt und nachläuft, ist ein falsches Bild von Freiheit als Autonomie. Der Selbstbetrug, der Selbstunterwerfung eigentlich. Und nach der Auffassung von Deleuze kann das Denken sich nur unter dem Zwang eines Anstoßes, der von außen kommt, erneuern. Also bei Benjamin würde man sagen, der von etwas erfahren wird, was immer verdeckt gewesen war. Nur kann das Denken sich nur unter dem Zwang eines Anstoßes von außen aktualisieren. So wie eben durch das Aufblitzen des Bildes bei Benjamin, das die Denkbewegung stillstellt, unterbricht, erstarren lässt. Das ist sozusagen dieser Gedanke des Schocks. Ich möchte nicht rundheraus sagen, dass solche Assoziationen oder die Möglichkeit solcher Assoziationen schon ein Beleg dafür wären, Benjamins Geschichtsphilosophie, die sowieso eine fragmentarische und vielleicht auch gar nicht konsistente Angelegenheit ist, als eine typisch moderne Philosophie zu verstehen. Also sie dann zum Beispiel als Alternative dem gegenüberzustellen, was ich über die Beziehung zwischen dem Wiener Kreis und dem Bauhaus gesagt habe und was ja auch nur ein Szenario zum Einstieg zur Problematisierung wichtiger Begriffe gewesen ist. Also beides kann man nicht so freihändig da als Paradigma für moderne Philosophie nehmen. Aber es sind Anknüpfungspunkte. Ein Motiv für eine solche Zurückhaltung ist auch das folgende. Also da nicht gleich das zu ehren, als das ist ein Konzept von moderner Philosophie. Also ein Motiv für Zurückhaltung in diesem Punkt ist, dass es zu diesem Programm Benjamins, wenn man es ein Programm nennen will, unbedingt die Einsicht dazugehört, dass es als Programm gar nicht wirklich verstanden werden kann. Die Stellen, die ich Ihnen vorgelesen habe und noch viel mehr meine Kommentare dazu, sind alle eher programmatisch gewesen. Aber mit der bloßen Behauptung von Modernität ist Modernität nicht einlösbar. Und vor allem dann nicht, wenn sie von der Aktualität, von der Aktualisierung des Denkens her verstanden werden soll. Man muss die Aufzeichnungen zum Passagenwerk selbst, diese vielen fragmentarischen Notizen, die Exzerpte, die langen Zitate lesen. Man muss sich in diese oft kindisch und zufällig erscheinenden Texte vertiefen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was jene Begriffe wie dialektisches Bild oder Urgeschichte oder Katastrophe bedeuten. Ganz zu schweigen davon, dass ich Ihnen ja die letztlich wohl entscheidende Dimension des Ganzen, für Benjamin entscheidende Dimension des Ganzen, nämlich den Zusammenhang mit dem Begriff der Ware und der Marxischen Warenanalyse völlig unterschlagen habe. Mein Anspruch wäre also wesentlich geringer, als die Modernität von Benjamins Philosophie demonstriert zu haben, nämlich einerseits nur gezeigt zu haben, dass in dieser Geschichtsphilosophie ein Anspruch auf Modernität steckt, der sich in eine, wenn auch immer wieder unterbrochene, komplexe Entwicklung seit der Französischen Revolution einfügen lässt. Und dann, aber dazu mache ich dann im Folgenden noch ein paar Andeutungen, dass dazu, zu Benjamins Ideen, gewisse weitere Entwicklungen in Beziehung gesetzt werden können, die durchaus über ihn hinausgehen. Das sind zum Teil die folgenden, heute und in der nächsten, letzten Stunde folgenden Bemerkungen, vor allem zu einem wichtigen Text der sogenannten postmodernen Philosophie oder Philosophie oder Theorie der Postmoderne, wie ich fast lieber sagen würde. Ich habe natürlich das Gefühl, dass wenn ich zu dem Begriff oder der Vorstellung von Postmoderne etwas sage, da muss ich ganz kurz auch was zu dem Wort sagen. Mit diesem Wort ist es ähnlich, aber vielleicht doch nicht ganz so schwierig wie mit modern. Es ist klar, dass es schon vor langer Zeit verwendet worden ist. Ewig, also man kann Vorkommnisse des Wortes, weiß der Teufel wann, finden. Also noch vor Benjamins Urgeschichte. Also dass es schon vor langer Zeit verwendet wurde, in Zusammenhängen, die aber für aktuelle Diskussionen keine Rolle mehr spielen. Aber die Frage, wann und in welchen Kontexten relevante Verwendungen zuerst festzustellen sind und bis zu welchem Grad man sie zu respektieren hat, die ist extrem schwierig zu beantworten. Viele sagen, dass die Ursprünge des heute noch relevanten Gebrauchs von Postmodern in Diskussionen in der Architektur, der Kunst, eventuell auch Literatur der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts liegen und dort von der Philosophie und Kulturwissenschaft aufgegriffen worden sind. Ich werde trotzdem nur auf einen einzigen Text eingehen und auf den auch in eigentlich unzulässiger Kürze, im Jean-François Lyotards La Condition Postmoderne. Das kann man dadurch rechtfertigen, dass dieser Text jedenfalls in der Zeit, in der die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Postmodernen am lebendigsten war, immer der Referenztext schlechthin gewesen ist. Allerdings mit ein paar kurzen einführenden Bemerkungen gehe ich doch auf eine Debatte in der Kunstphilosophie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Deshalb, weil sich das mit einem Motiv verbinden lässt, weil das eine Brücke bietet, indem es sich mit einem Motiv verbinden lässt, das ich eben bei Benjamin sowie auch eben dann sehr passager bei Deleuze angesprochen habe. Wenn in der Kunsttheorie der 60er Jahre, insbesondere in den USA, über den Begriff des Modernen diskutiert wurde, dann war Clement Greenberg ein maßstabsetzender Autor mit einer sehr dezidierten Vorstellung von dem, was Modernität und was die innere Dynamik der Moderne sei, insbesondere was die Malerei betrifft. Nämlich der Primat des Mediums gegenüber dem Dargestellten schlechthin. Also, ob das mit dem Dargestellten jetzt figürlich gemeint ist oder in irgendeinem anderen Sinn von gegenständlich oder was es, da gibt es eine Menge Abschattierungen, das spielt keine besondere Rolle. Es geht ihm um den Stellenwert der Repräsentation schlechthin. Also um sozusagen das Hintanstellen des Repräsentativen zugunsten des Mediums. In diesem Sinn konnte Greenberg, also wichtige Aufsätze von ihm gibt es in einem Sammelband, der heißt Art and Culture, sehr wichtiges Buch, 1961 ist das zum ersten Mal erschienen. Also in diesem Sinn der Problematisierung von Repräsentation, kritischen Problematisierung von Repräsentation, konnte Greenberg sich eben damals auch auf Bewegungen in der zeitgenössischen französischen Philosophie berufen, die ja weitgehend als so eine Kritik der Repräsentation sich artikuliert hat. Das Medium. Also das war für ihn primär, soweit er den Blick konzentriert hat, soweit er wirklich fokussiert, die flache Leinwand. Und was auf der flachen Leinwand sich abspielt, beziehungsweise abspielen kann. Abspielen kann heißt, oder was entdeckt werden kann an dem, was die flache Leinwand in sich hat. In diesem Sinn kann man sagen, dass Kunst auch selbst, moderne Kunst, so verstanden, auch selbstkritisch werden kann, entdecken kann, was sie eigentlich ist. Da liegt der Kern eines gewissen Autonomiegedankens und natürlich auch einer gewissen Fortschrittlichkeit. Man kann die Sache auch, das ist eine andere Perspektive, mit dem Wort Literalismus bezeichnen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das nicht im Augenblick selber erfinde, aber eigentlich tippe ich eher darauf, dass das in diesen Diskussionen auch vorgekommen ist. Die Selbstbezeichnung dessen, was da ist, was wirklich vorgeht, sozusagen das Malen des Malens. Es gibt auch in der Literatur solche Strömungen. Schreiben. Es geht um das Schreiben, nicht das, was durch das Schreiben mitgeteilt wird, zum Beispiel. Also, wenn man sagt, typisch modern in der Literatur, ich habe einmal gesagt, diese Idee findet sich im Grunde eigentlich auch schon bei Proust, aber das wäre nicht die richtige historische Positionierung. Schreiben, alles, was das Werk sein soll, muss geschrieben sein. Im Gegensatz zum Beispiel zum Erzählen oder das, was mitgeteilt wird. Das wäre das, was dem, was der Distanzierung der Repräsentation bei Greenberg entspricht. Auch bei einer Autorin wie Ingeborg Bachmann in ihrer Prosa kann man das finden. Also das, ich glaube, nicht wirklich theoretisch reflektiert, aber eindeutig da und als ein Movens in ihrer Prosa zu finden, das Schreiben, Schreiben. Also das ist modern. Und im Zentrum steht da eben das bestimmte Medium mit seinem Potenzial. Also das ist sozusagen der Raum, in dem das Werk entsteht und in den es gesetzt ist und den es auch nicht überschreiten kann. Und gegen diese Konzeption von Greenberg, der natürlich sehr, sehr viele gefolgt sind, das ist ja auch eine Position, wo man nicht sagen kann, dass man die nicht auch heute noch interessant finden kann und vor allem die man irgendwie intellektuell, wo man schon was davon hat, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man die Werke dieser Zeit, wenn man manche Werke dieser Zeit verstehen will. Aber genau dagegen hat der Kunsthistoriker, Kunstkritiker Leo Steinberg Einspruch erhoben in mehreren Publikationen. Die berühmteste davon ist ein Aufsatz mit dem Titel Other Criteria. Der ist hervorgegangen aus einem Vortrag aus dem Jahr 1968 und wurde in den frühen 70er Jahren mehrfach publiziert. Steinberg hat die greifbare Tatsache in den Vordergrund gestellt, dass die wirklich interessante und innovative Kunst seiner jener Zeit sich eigentlich in einer rücksichtslosen Vermischung der Medien ausdrückt, statt in der Vertiefung einer Reflexion, die gleichsam im Tunnel eines bestimmten Mediums voranschreitet, den hat er genannt The Straight and Narrow Mainstream. Dass sozusagen der Raum, auf und in dem die interessante Kunst spielt, in dem sie entsteht, eben nicht die Leinwand ist, und auch nicht ein bestimmtes anderes vorgegebenes Medium, wie zum Beispiel das zu der Zeit damals sehr beliebte Medium der Interaktion zwischen der IBM-Kugelschreibmaschine und dem Millimeterpapier, sondern etwas, was er, Steinberg, getauft hat, the flatbed picture plane. Und dazu hat er gesagt, an der Stelle, wo er dieses Wort verwendet, the flatbed picture plane, sagt er dazu, I borrow the term from the flatbed printing press, a horizontal bed on which a horizontal printing surface rests. Zitat aus dem Webster Dictionary. Also, ein Tablett, eine flache Schachtel, also eine Fläche mit begrenzenden Rändern, ein Tablett eben, auf dem alles zusammenkommt, was beim Drucken eine Rolle spielt. Die Lettern, eine handschriftliche Vorlage, kleine Zettel, auf denen draufsteht, was wohin gehört, kleine Skizzen, vielleicht auch der Einkaufszettel, den der Drucker hat, was er mitbringen soll, wenn er am Abend nach Haus geht. Irgendwelche Seiten aus Büchern, die als Vorbilder dienen können. Das totale Durcheinander, sozusagen, ist das. Oder, wenn man im philosophischen Jargon heute vielleicht sagen könnte, der Wirklichkeit gewordene und damit zugleich wild gewordene Kategorienfehler, sozusagen als Robert Rauschenberg war so ein Künstler, den Steinberg zitiert hat, also Pop Art, eine bestimmte Richtung der Pop Art. Da kann man schon eine gewisse Verwandtschaft seiner Stellungnahme mit den Vorbehalten von Deleuze gegen das bildgeleitete Denken erkennen. Und in diesem Aufsatz hat Steinberg das Wort Postmodern Painting verwendet, also im Jahre 1968. Ich zitiere: "The all-purpose picture plane underlying this postmodernist painting has made the course of art once again non-linear and unpredictable." Also da kann man schon verstehen, dass später immer wieder darauf zurückgegriffen worden ist und gesagt wurde, das ist der Punkt, wo definiert wurde oder wo festgelegt wurde oder wo das zentrale Kriterium dafür festgelegt worden ist, was man mit postmodern meint. Ne? Wenn man versteht es natürlich besser, wenn man diese Sache mit diesem Flatbed Picture Plane sich angeschaut hat. Also Steinberg wollte gar nicht einmal darauf bestehen, dass er ein besseres Verständnis von Moderne habe. Und er hat daher auch in einem gewissen Sinn das geläufige Verständnis von Moderne gar nicht in Frage gestellt. Also man muss ja herauslesen, dass er eigentlich indirekt sagt, auf Wienerisch sagt, kreuz euch das. Sondern er hat das Ende einer Epoche festgestellt. Ob damit das oder wieder einmal ein Ende des Epochalen in der Kunst überhaupt gemeint war, also ob damit gemeint war, dass jetzt von Epochen zu reden keinen Sinn hat, das kann ich nicht sagen. Aber es ist klar, dass dieses Verständnis von Postmodernität eine Distanzierung von der Idee des Fortschritts in einer festgelegten Dimensionalität ist. Also ich will nicht sagen, Distanzierung der Idee des Fortschritts in einer Dimension ist, das wäre bösartig überzeichnet, aber in einer festgelegten Dimensionalität. Und dem entspricht eben nicht nur dieses Non-Linear, sondern eben vor allem auch dieses Unpredictable. Und da liegt tatsächlich eine, in diesen Punkten liegt tatsächlich eine, wenn auch ziemlich niedrigschwellige, fast triviale Übereinstimmung mit manchen Gedanken von Lyotard. Wenn ich mir erlauben darf, bevor ich auf den eingehe, auch noch darauf hinzuweisen, dass natürlich da auch eine Übereinstimmung festgestellt werden kann mit dieser Vorstellung von diesem Flatbed of the Printing Press, mit dem, wie ich das Passagenwerk von Benjamin als solches charakterisiert habe, als diese Assemblage, dieses Durcheinander von Zitaten, Reflexionen, Aperçus, kleinen theoretischen Abhandlungen und vor allem Exzerpten aus den unglaublichsten Büchern. Eine habe ich jetzt dann gesagt im Übergang, zwar niedrigschwellige, aber doch Übereinstimmung mit manchen Gedanken von Lyotard. Die Grundfragen Lyotards in diesem Buch über die Condition Postmoderne sind andere. Die sind, würde man sagen, abstrakter. Also vor allem kommen die eben nicht aus einer Reflexion über Kunst. Das ist einerseits Also die ganz allgemeine Frage ist die nach dem Status des Wissens. Was ist das Wissen? Was ist der Zustand, der Status, der Ort, die Distribution, also des Wissens in einer bestimmten historischen Situation, in unserer historischen Situation, und die Frage der Legitimation von Wissen in dieser historischen Situation, in der Unsicherheit herrscht über die Haltbarkeit und die Verbindlichkeit genau jenes Zusammenhanges, dessen sich Carnap im Vorwort zum Aufbau versichert hatte, wenn er geschrieben hat, Anfang des Zitats, wir spüren eine innere Verwandtschaft der Haltung, die unserer philosophischen Arbeit zugrunde liegt, mit der geistigen Haltung, die sich gegenwärtig auf ganz anderen Lebensgebieten auswirkt. Also, wo dieser Zusammenhang, die Verbindlichkeit dieses Zusammenhangs unsicher wird, der ja auch beschworen worden ist in dem sogenannten Manifest des Wiener Kreises, wo es dann heißt, so steht die wissenschaftliche Weltauffassung dem Leben der Gegenwart nahe. Genau das, meint Lyotard, kann man heute nicht mehr so einfach sagen. Das ist eine Voraussetzung, diese Intuition von ihm, dass er sagt, also das glauben wir heute nicht mehr so ohne weiteres. Jetzt, natürlich kann man mit einem gewissen Recht sagen, dass diese Fragestellung nicht unbedingt als eine philosophische bestimmt werden muss. Die kann sich bestimmt ebenso gut als wissenssoziologische Frage stellen oder in einer ähnlichen Disziplin aufgeworfen werden. Aber die Art, wie Lyotard sie behandelt, ist von philosophischem Interesse. Ich nenne dafür nur jetzt gleich im Vorhinein zwei von vielen Gründen, die man ins Treffen führen könnte. Erstens, er thematisiert ganz zentral die Rolle der Philosophie in dem Sachzusammenhang seiner Frage. Also die Bedeutung der Philosophie in der Bestimmung dieses konkreten Status des Wissens. Und zweitens deutet er die Diagnose, zu der er kommt, auch unter philosophischen Gesichtspunkten. Also das sind diese ganz allgemeinen Fragen. Legitimation des Wissens in dieser unserer besonderen historischen Situation. Die stellt er aber jetzt dann, oder die behandelt er vor dem Hintergrund einiger fundamentaler begrifflicher Unterscheidungen. Das sind so quasi begriffsanalytische Differenzierungen, was man halt überhaupt rein analytisch, nicht unbedingt im Sachzusammenhang dann, auseinanderhalten muss. Insbesondere geht es natürlich um die Differenzierung des Begriffs Wissen. Und zunächst einmal auf den Begriff der Wissenschaft hin, im Unterschied zu dem, was er Kenntnis oder Erkenntnis nennt. Also unterhalb von dem Begriff Wissen, aber unter den gehörig, unterscheiden wir jetzt zwei Sachen voneinander. Science, wissenschaftliches Wissen sozusagen, auf der einen Seite, und etwas anderes, was er Connaissance nennt. Also ich habe keine deutsche Übersetzung gelesen und jetzt habe ich die englische auch nicht im Kopf, aber was man eben übersetzen könnte mit Kenntnis oder Erkenntnis. Ne? Also er sagt zum Beispiel, ich paraphrasiere da jetzt ein bisschen eine Stelle, die beginnt auf Seite 36 des französischen Texts. Ich habe ja beide, den französischen und den englischen Text, auf das Moodle gestellt. Also da beginnt eine Stelle ungefähr so: Das Wissen im Allgemeinen ist nicht reduziert auf die Wissenschaft, nicht einmal auf Erkenntnis. Also Wissen fällt nicht zusammen mit Wissenschaft, fällt nicht einmal mit Erkenntnis zusammen. Connaissance, Erkenntnis, wäre die Gesamtheit der Aussagen, die bestimmte Objekte bezeichnen oder beschreiben, im Unterschied von allen möglichen anderen Arten von Aussagen. Also da sage ich jetzt dazu, was man da meinen kann, sind Befehle oder Empfehlungen oder sowas. Also Erkenntnis, Connaissance ist die gesamte der Aussagen, die etwas bezeichnen oder beschreiben und die wahrheitsfähig sind, also von denen, bei denen man nach der Wahrheit oder Falschheit fragen kann. Die Wissenschaft, Science, wäre eine Untermenge von der Erkenntnis, besteht auch, wie jede Erkenntnis, aus solchen denotativen Aussagen, stellt aber zwei zusätzliche Anforderungen für die Akzeptanz einer solchen Aussage, nämlich, dass die Objekte, auf die man sich da bezieht, auf eine nachvollziehbare Weise zugänglich sind, auf eine methodische Weise zugänglich gemacht werden können. Also zum Beispiel, indem man Kriterien für die Beobachtbarkeit dieser Gegenstände angibt. Das ist die eine Bedingung. Und zweitens, dass man entscheiden kann, ob jede dieser Aussagen, angehört oder nicht angehört, formuliert werden kann in einer Sprache, die die Sprache der Experten auf diesem Gebiet ist. Also wenn ich das Zitat kurz unterbreche, würde ich sagen, das ist nicht wahnsinnig weit entfernt von dem, was Aristoteles sich vorgestellt hat unter Wissenschaft. Es ist nicht ganz genau dasselbe, aber es ist etwas, was, wenn man ein Korpus von Sätzen als Wissenschaft betrachten kann, nach der Auffassung des Aristoteles, eine notwendige Voraussetzung dafür wäre. Also das ist dieser Unterschied von Science und Connaissance. Mais par le terme de savoir, unter Wissen, also dem Oberbegriff, versteht man eben nicht nur eine Gesamtheit von solchen denotativen Aussagen. Zu dem Wissen gehört auch noch anderes dazu. Und da hat man das Gefühl, eben nicht nur Aussagen von einer anderen Art, wie zum Beispiel Befehle, sondern so manches, was überhaupt nicht unbedingt in die Form der Aussage überführbar sein muss, wie dann sagt das Savoir-faire, Savoir-vivre, Savoir écouter, zuhören können und so weiter. Also, es handelt sich beim Wissen um eine Kompetenz, die über das hinausgeht, was durch das Kriterium der Wahrheit erfasst werden kann und auch über das hinausgeht, was über Kriterien der Effizienz, der Gerechtigkeit, der Schönheit und so weiter hinausgeht. Also man könnte sagen, es umfasst vor allem, wenn man über das Wissenschaftliche hinausdenkt, alles das, was man in der klassisch antiken Philosophie die Doxa genannt hat. Ne? Also das sich auskennen mit irgendwelchen Sachen. Und eine besondere Art, ein besonderer Typ, der innerhalb dieser, neben der Connaissance, neben dem Erkennen oder der Erkenntnis, innerhalb des Wissens noch eine besondere Rolle spielt und auch sprachlich verfasst ist, ist das, was er nennt Narration, die Erzählung. Die Erzählung. Die Narration ist das kompakte Wissen. In der Narration greifen in einer bestimmten Weise, konsequenzreichen Weise die Rollen von Erzähler und Hörer ineinander. Ich lese Ihnen die Stelle jetzt nicht nochmal vor, die ich schon einmal bei einer anderen Gelegenheit vorgelesen habe, wie ich da diese Plato-Stelle zitiert habe, wo der Solon mit dem ägyptischen Priester spricht und wo ich dann gesagt habe, da kann man ja ganz überrascht sein, dass bei Lyotard auch sowas gibt, wie dass der narrative Diskurs, sozusagen die Narration, sozusagen was ist, was sich in seinem eigenen Vollzug bestätigt. Und wenn sich durch die Narration eine Gesellschaft interpretiert, dann braucht sie kein Gedächtnis haben und so. Ne? Aber wo sich dieses Ineinandergreifen, unmittelbare Ineinandergreifen in der Zeit oder der zeitlichen Folge artikuliert, in dem, wo der sagt, ich habe von dem Erzählen gehört, was ihr gleich hören werdet. Das ist das, was hier noch einmal gemeint ist. Da kommen in der Narration, in der sprachlichen Form der Narration, der Erzählung, als unterschieden sowohl von der von der Connaissance und erst recht von dem Savoir Scientifique, da kommen eben solche Kompetenzen zusammen, wie das Savoir dire, sagen können, Savoir attendre, hören können, und Savoir faire. Also, und das ist eine Möglichkeit, wie eine Gesellschaft mit sich selber kommunizieren kann, wie eine Gesellschaft sich selber gegenwärtig sein und gegenwärtig bleiben kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Unterscheidung und überhaupt der Begriff der Erzählung. Also gehört auch, ich habe gesagt, Klärung von Grundbegriffen, nicht, bevor er auf diese Frage der Legitimation des Wissens in unserer gegenwärtigen Zeit eingeht. Und da ist eben der eine Punkt schon erfasst, dass dieses narrative Wissen eines ist, das keine Legitimation braucht. Das narrative Wissen braucht, wenn das funktioniert in so einem traditionellen Zusammenhang, dann ist da sozusagen mit der Form schon die Erfüllung gegeben. Demgegenüber, also mit dieser sozusagen legitimationsfreien Art von Selbstinterpretation einer Gesellschaft, mit dem konfrontiert er dann eine spezielle Temporalität oder eine spezielle Zeitstruktur, die in dem wissenschaftlichen Wissen, also in dem Savoir Scientifique liegt. Da ist das Erste, dass im Zusammenhang der Forschung eine wissenschaftliche Aussage ein Publikum braucht, dem die Wahrheit bewiesen werden muss. Also, das haben wir ja gesagt, ne? Das war charakteristisch, dass die Wahrheit ausweisbar sein muss. Und dafür gibt es gewisse Regeln, also das werde ich nicht weiter diskutieren, die zähle ich Ihnen da auf. Der Gegenstand ist dasjenige, was in der Diskussion der Behauptung als Beweisstück gelten kann. Also der Gegenstand, über den man spricht, ist dasjenige, was in der Diskussion als Beweisstück vorgeführt werden kann. Regel 2, nichts, was wirklich ein Gegenstand ist, also in so einer Diskussion kann sich ja auch erweisen, dass der Wahrheitsanspruch nicht aufrechterhalten werden kann. Dann konnte man, wie man so sagt und wie man ja auch bis heute sagt, die Wahrheit einer Behauptung nicht gegenständlich ausgewiesen werden. Das ist der springende Punkt. Und dazu gehört die Regel 2, nichts, was wirklich Gegenstand ist, also wovon feststeht, dass es ein oder wovon feststehen soll, dass ein Gegenstand erlaubt widersprüchliche Theorien über diesen Gegenstand. Also etwas, was widersprüchliche Theorien über sich selbst gestattet, das ist eben kein Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses. Nicht jeder Konsens enthält Wahrheit, aber die Wahrheit einer Aussage garantiert immer den Konsens, wenn auch vielleicht auf lange Sicht. Das heißt, für diese Vorstellung von Wissenschaft ist die eigentliche, wie man so sagen könnte, metaphysische oder philosophische Voraussetzung nicht, die Realität beweist meine Aussage, sondern sie ist etwas schwächer. Und daher ist die Wahrheit immer zustimmungsabhängig. Und daher muss es neben der Forschung in diesem Wissenschaftsverständnis immer, daher gehört zu der Forschung in diesem Wissenschaftsverständnis immer auch eine Lehre. Es muss sozusagen ein Publikum, wie universell oder wie eingeschränkt immer das ist, ein Publikum geben, das kompetent gemacht worden ist, zustimmen zu können. Da könnte man dann noch einmal Affinitäten zu dem Wissenschaftsbild des Aristoteles untersuchen wollen. Also im Unterschied zur Narration handelt es sich hier um einen Diskurs, der referenziell nach außen ist, der nicht in sich selber sozusagen sich bestätigt. Zweitens, er wird zu einem Subsystem der Gesellschaft, die Wissenschaft wird zu einem Subsystem. Drittens, die Wiederholung und die Tradition trägt nicht zur Akzeptanz bei. Alles Wissen ist falsifizierbar, prinzipiell ist alles Wissen falsifizierbar in der Wissenschaft. Auf der anderen Seite wird aber, und da liegt eine Spannung in dem Konzept, seiner Ansicht nach, auf der anderen Seite ist nichts als Wissen akzeptiert, was in Widerspruch zu existierendem Wissen steht, außer dieses alte Wissen wird widerlegt. Daher ergibt sich eine spezifische Temporalität, die auch eine spezifische Art von Gedächtnis verlangt. Von der er sagt, dass diese spezifische Art von Gedächtnis vor allem eine spezifische Art des Vergessens ist. Also hier an diesem Punkt könnte man, ich werde mir überlegen, ob ich daraus mal eine Prüfungsfrage mache, hier an diesem Punkt über die spezifische Art des Gedächtnisses, die moderne Wissenschaft verlangt, bei Lyotard und Vergleich mit dieser Temporalität des Hinausgekommenseins über die alte Metaphysik, die Carnap konstatiert hat in der Abhandlung über die Überwindung der Metaphysik. Sehr, sehr wichtig für die weitere Entwicklung seiner Gedanken ist dann die Feststellung einer prinzipiellen Asymmetrie von narrativem und scientifischem Diskurs, nämlich der narrative Diskurs als solcher, in dem können ja verschiedene Erzählungen existieren, nebeneinander in der Narration. Der narrative Diskurs lässt als solcher im Prinzip den scientifischen Diskurs zu. Umgekehrt gilt das nicht. Obwohl das so ist, ist es so, und da beginnt jetzt die eigentliche Argumentation bis dahin, waren wir eben auf dieser Ebene der Erklärung von Grundbegriffen, aber dann beginnt die eigentliche Argumentation mit der Feststellung, dass sich lange Zeit die Wissenschaft aber trotzdem, trotz dieser Asymmetrie, nur durch einen narrativen Kurs legitimieren konnte. Die Wissenschaft braucht eine Legitimation gegenüber ihrem Publikum, es muss dafür gesorgt, die Wissenschaft funktioniert nur, wenn auf irgendeine Weise dafür gesorgt wird, dass zumindest eine Gruppe von Experten sich bildet, die diese Zustimmungsfunktion leisten. Das ist natürlich in verschiedenen Epochen der Geschichte auf ganz verschiedene Weise geschehen. Aber lange Zeit hat sich die Wissenschaft obwohl sie sozusagen den narrativen Diskurs für sich selber nicht integrierbar hält, durch den narrativen Diskurs legitimieren müssen. Das beginnt schon bei Plato. Und vor allem hat sie sich legitimiert durch Philosophie. Und die Philosophie hat diese Leistung der Legitimation der Wissenschaft eben narrativ in der Form des Narrativen in der Erzählung von den sogenannten großen Geschichten geleistet. Der großen Geschichte der Aufklärung, der großen Geschichte des Idealismus und der großen Geschichte des Historismus. Was uns interessiert, ist sozusagen, sind die ersten beiden oder der Zusammenhang zwischen den ersten beiden dieser großen Geschichten, die Philosophie sozusagen erzählt, die Geschichte von der Aufklärung, von dem Fortschritt, wie die Menschheit sich befreit von Zwängen, die sie unter dem Druck der Natur sich zum Teil selber auferlegt und weiß der Teufel was alles, und also von dieser großen Emanzipationsgeschichte, und auch die andere Geschichte hält er für sehr interessant, wie der Idealismus sozusagen für die Philosophie, für die philosophische Legitimation von Wissenschaft so eine Rolle spielen kann. Und da unterscheidet er dann im Grund eigentlich zwei verschiedene Typen, die sozusagen spekulativ legitimierende Erzählung und die politisch legitimierende Erzählung. Die politisch legitimierende Erzählung ist die Menschheit als Gesamtsubjekt, den Homme universel, ne, wenn Sie sich erinnern, als den Heros der Freiheit mit Recht auf Wissenschaft darstellt, also als das Subjekt der großen weltgeschichtlichen Emanzipationsbewegung. Die philosophisch legitimierende Erzählung, damit meint er was ganz was Besonderes, damit meint er nicht die Philosophie generell, weil die macht er das erste auch, aber das, was er da meint, ist der Idealismus und insbesondere die formbildende, konstitutive Bedeutung des deutschen Idealismus für die Form der Humboldt-Universität, wo es sozusagen in ein Bildungskonzept, in ein generelles Bildungskonzept umgesetzt wird, die Idee, dass das eigentliche Subjekt des Wissens eben nicht nur wie in der politisch legitimierenden Erzählung das Volk ist, sondern der spekulative Geist. Und die Universität ist der Vermittler zwischen dem, was der fortschreitende spekulative Geist, der objektive Geist ist, und der Gesellschaft, die Universität als dieser Vermittler. Und da sieht er zum Beispiel, also als ein Beleg für die Möglichkeit, sich das so zu denken, sieht er die Bedeutung von Hegels Enzyklopädie. Und das ist ja, ne, also das ist sozusagen so eine, das ist schon eine, ein Versuch, die Idee so eines, einer Entwicklung des spekulativen Geistes, also des Denkens als solchen, zu deuten, als das Gefäß für universales Wissen überhaupt, innerhalb dessen sozusagen alles, was an Wissen möglich ist und auch möglich werden wird, sich noch entwickeln wird, seinen Platz wird finden können. Also sozusagen eine Art Metasubjekt. Da liegt dann die spezifische Integrationsleistung der Philosophie in einer bestimmten Epoche für das, was Legitimation des wissenschaftlichen Wissens heißt. Der spezielle Punkt, den er da hervorhebt daran, ist, dass das bedeutet, und darum ist hier das Wort Idealismus am Platz, dass das bedeutet, dass was die positiven Wissenschaften an spezifischen und konkreten Erkenntnissen erarbeiten und erarbeiten werden, weil, wie gesagt, das ist durchaus eine zukunftsoffene Konzeption, und erarbeiten werden sozusagen seinen Wert, und das heißt seine eigentliche Wahrheit, sozusagen nicht in sich selbst hat, sondern also nicht in sich selbst bewähren kann, sondern seine eigentliche Wahrheit hat durch den Platz, den es in diesem universalen System einnimmt. Also dass quasi, wenn ein Wissenschaftler feststellt, aha, es ist wahr, dass das Wasser das und das ist und nicht irgendwas anderes, dass das Wasser H2O ist und nicht irgendwas anderes, dass das so eine Art vorläufige Wahrheit ist, eine Erstwahrheit gewissermaßen, könnte man sagen, und seine eigentliche Wahrheit nur beurteilt werden kann aus dem Gesamthorizont dieses Systems, das zugleich enzyklopädisch und geschichtlich und fortschrittsorientiert ist. Also man könnte sagen, dort erweist sich erst seine Goldwahrheit. Und das, was der feststellt, zum Beispiel in einem Experiment, das ist wirklich wahr oder so, das ist nur das Vorläufige. Ich hoffe, das kann man verstehen. Das ist das, also wenn das so ist, ne, das kann man ja alles ein bisschen problematisieren auch, aber wenn das so ist, dann rechtfertigt das seine Behauptung, dass man dieses Bildungsideal, das ein Ideal der Legitimation von Wissenschaft ist, das mit der Humboldt-Universität verbunden ist, sondern das idealistisch nennen kann, weil da noch dieser Geist drinnen weiterlebt. Ich werde jetzt gleich Schluss machen für heute und sage nur dazu, ich setze noch ein kleines bisschen fort mit Lyotard. Ich werde dann auch noch über andere Themen sprechen in der letzten Stunde natürlich. Ich habe gesagt, vor allem auch was über Wittgenstein sagen. Der eigentliche Punkt, der ihn interessiert mit seiner Ausgangsfrage, ist natürlich der, was passiert in dem Moment, wo das nicht mehr geglaubt werden kann. Und er sagt, der Moment, wo das nicht mehr geglaubt werden kann, ist der, wo die Funktion der Legitimation der Wissenschaft selbst überantwortet wird. Und das meint er, das ist ein Punkt, der auch schon im 19. Jahrhundert erfasst werden kann. Also damit schließe ich für heute das Thematische. Ich sage jetzt nochmal, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich werde in den nächsten 2-3 Tagen, muss ich sowieso den ersten Prüfungstermin, der Ende Juni ist, ich glaube am 25. oder so, muss ich den freigeben, dass Sie sich anmelden können. Dann ab nächster Woche können Sie sich da anmelden. Und ich gebe dann auf der Moodle-Seite meiner Vorlesung einen Link, wo wir irgendwann mal, ich schaue, dass das möglichst bald ist natürlich, uns eine Stunde unterhalten können, alle diejenigen, die Lust dazu haben, an so einer Session teilzunehmen. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.